wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 14. Oktober 2022. Andreas ist gerade in letzter Sekunde hier angekommen. Der hat ja so viel zu tun im Moment. Andreas, das ist ja ein völlig ungewöhnlicher Anblick.
Ja, das stimmt. Das liegt wahrscheinlich auch an den Hühnern draußen, die versorgt werden müssen. Da bin ich natürlich viel dabei. Miste natürlich auch aus. Und bei unseren Hühnern, da merkt man natürlich auch, dass die nicht nur viel fressen, sondern dass da auch ganz viel wieder rauskommt. Und das muss man dann eben halt wegmachen.
Und Eier sind das noch nicht?
Nein, Eier sind das noch nicht, sondern das ist was anderes. Das ist jetzt die Vorinvestition. Also, wir haben heute einen schönen Tag zu erwarten. Das erwarten wir wirklich, aber wir sehen es noch nicht ganz, weil wir noch einen Frühnebel haben über den See. Und er changiert ganz wenig, aber die Farben, die sind so prall von den Bäumen, die davor stehen, jetzt bevor man auf den See gucken kann. Also die haben schon so eine eigene Strahlkraft trotz des Nebels. Das durchleuchtet es förmlich. Ganz toll.
Hast du das wieder malerisch geäußert? Wunderbar. Fürs Wochenende genau die richtigen Worte. Ja, ihr Lieben, wir fangen mal an mit einem 777 Millionen Kanzleramt. Denn der gerade diensthabende Kanzler Olaf Scholz, der verdoppelt es, dieses Kanzleramt. Und da muss natürlich investiert werden, dass es auch schön wird und kuschelig und warm. Und während ihr also Energierechnungen auf den Tisch geflattert bekommt, dass euch das kalte Grausen aufsteigt, ihr mit Inflation und auch mit Wohnungsmangel ringen müsst, hat Herr Kanzler Scholz ganz andere Pläne, nämlich wie gesagt, es müsste jetzt mal Geld in die Hand genommen werden, sagt er, für die Verdoppelung des Kanzleramtes. Vielleicht interessiert euch ein bisschen, was da alles so rein soll. Also, aus gut 25.000 Quadratmeter Bürofläche bisher sollen jetzt durch einen Erweiterungsbau rund 50.000 werden. Dazu kommt eine Kita für maximal 15 Kinder, geplante Kosten 2,8 Millionen für die Mitarbeiterkinder. Dann soll ein Helikopterlandeplatz dahin, der wird auf 23 Meter hohen Stelzen stehen, so stellt man sich das dort vor. Schlappe 10 Millionen, berichtet die Bild-Zeitung, kostet das. Und natürlich ist auch eine zweite Kanzlerwohnung vorgesehen. Die hat leider nur 250 Quadratmeter und die soll nur für Wohnzwecke des Amtsinhabers zur Verfügung stehen. Fertig soll sie sein 2028, also schon in 6 Jahren. Und da nimmt man eine Menge Geld in die Hand. Wird das auch aus einer Art Sondervermögen bezahlt, Andreas?
Ja, da ist ja ganz viel Sondervermögen da. Das befindet sich zurzeit noch bei der arbeitenden Bevölkerung, wird ihnen aber dann durch eine gewissermaßen Schutzgelderpressung, nenne ich es immer mit einem Augenzwinkern, abgenommen, indem man sagt, okay, das sind übrigens 250 Quadratmeter, keine Kubikmeter. Also das ist schon eine ganze Menge, in der man so eine kleine weitere Dienstwohnung hat, die man dem Bundeskanzler also zugesteht. Was für mich wirklich da interessant ist, ist, wir reden ja nicht über eine normale Situation, denn auch da wäre es schon ziemlich krank, was hier so abläuft, sondern wir reden von einer kriegsähnlichen Situation, die wirklich zwischen Krieg und Frieden sich jetzt verhält. Wir reden davon, dass wir frieren sollen gegen Putin und wir sollen verdursten und wir sollen eben halt auch verhungern gegen Putin. Also das sind ja momentan die Argumentationen, die wir haben. Und und in diesen Situationen ist das vielleicht nicht so das ganz richtige Signal. Ich finde das interessanter, diese vielen Millionen für den Kita-Platz alleine für 15 Kinder. Ich weiß nicht, wie viel so ein durchschnittlicher Kita, was so eine Einrichtung eigentlich kostet, wo 15 Kinder drin sind, im Verhältnis. Aber da muss man eben halt schon mal Unterschiede machen. Das sind ja schließlich die Volksvertreter. Das ist der Unterschied zum Versicherungsvertreter, der verkauft ja Versicherungen, der Volksvertreter. Ja, was verkauft der eigentlich?
Also du mit deinen Wortspielen, das ist ja richtig gemein. Also die Bild-Zeitung spricht davon, dass das Ganze oder sie fragt, ist das alles angemessen? Dann wird zitiert der Geschäftsführer der CDU-Unionsfraktion, der sagt, das ist überhaupt nicht gerechtfertigt, denn viele Menschen blicken dem kommenden Winter mit Sorge entgegen. Und in dieser Situation sei ein solches teures Bauvorhaben überhaupt nicht vermittelbar. Anstatt neue Büros zu planen, sollte die Regierung endlich Entscheidungen zu den drängenden Fragen stellen. Gut, das ist die Opposition. Die müssen natürlich da auch ein bisschen gegenreden. Und es wird hier noch berichtet, dass wohl das Kanzleramt dazu auch Stellung bezogen hat. Dort wische man die Kritik vom Tisch, heißt es. Man baue schließlich für die Ewigkeit und für kommende Generationen, heißt es im Amt großspurig.
Ja, so ist es. Und Waschlappen Kretschmann, der gibt dann den Menschen Tipps, wie man überleben kann, nach dem Motto, nur noch zweimal duschen und dann ist Weihnachten. Ich glaube, das können wir heute schon sagen.
Ja, und Schäuble plädiert für nicht nur einen warmen Pullover, sondern gleich zwei drüberziehen. Und wenn man das alles sieht, dann hat man so einen ganz leichten Fadengeschmack im Mund, Andreas, der nach Feudalismus schmeckt.
Nein, das kann man so nicht sagen. Es soll Ihnen ja gut gehen. Schließlich opfern Sie Ihr Leben. Sie arbeiten rund um die Uhr 24/7, um dem Volk etwas Gutes zu tun. Überleg mal, wer sollte denn die ganzen Waffenkonzentrationen im Prinzip letztendlich in die anderen Länder bringen, die gebraucht werden, um unsere Sicherheit ja zu gewährleisten, die ja so wahnsinnig gestiegen ist durch diese Leute.
Höre ich da beißende Ironie und Sarkasmus und Zynismus?
Nein, das würde ich mir nie erlauben. Zynismus ist... Nein, das würde ich mir nie erlauben. Nein.
Okay, damit ist dieses Gespräch beendet. Dafür danke ich dir, Andreas Popp. Und ich möchte mal ein kurzes Video, das wir vorhin uns angeschaut haben, ansprechen. Denn da ist der Leiter des neuen territorialen Führungskommandos, General Carsten Breuer, interviewt worden und er spricht über die territoriale Verteidigung. Er nennt übrigens die territoriale Verteidigung robuste Landesverteidigung. Und er wird befragt von einer, sagt man jetzt, Frau Hauptmann oder Hauptmännin, wie sagt man da eigentlich?
Ich habe keine Ahnung, wie man das, ich bin aber auch nicht so genderaffin, dass ich das beurteilen kann.
Ja, die ist, das ist schon eine normale Frau, die hat auch einen Namen, aber ich glaube, er hat geantwortet, Frau Hauptmann.
Frau Hauptmann, ja, warum denn nicht?
Ja, ich heiße Frau Herrmann.
Das, genau, du heißt ja auch nicht Frau Herr Frau, sondern Frau Herrmann.
Ich finde, das driftet hier gerade ein bisschen ab, Andreas. Noch ist nicht Wochenende und wir müssen noch mal bei der Sache bleiben. Also, General Breuer spricht also über die Verteidigung des Landes für die Zukunft und spricht darüber, dass also jetzt alle Aufgaben unter einer Führung zusammengefasst sind, was die Bundeswehr angeht. Und er erläutert, das sind also ein Drittel übliche alte Aufgaben, zum Beispiel Amtshilfe im Katastrophenfall wie Corona oder Ahrtal, also Hochwasser, Überschwemmungen, Waldbrände. Aber er nennt zwei Drittel neue Aufgaben, nämlich die robuste Landesverteidigung, also die territoriale Verteidigung Deutschlands. Und dieses Kommando, dem er eben vorsteht, ist dafür eingesetzt, alle in Deutschland eingesetzten Soldaten zu führen. Und dann sagt er wörtlich, es steht also für das Worst-Case-Szenario, dieses Kommando. Das Worst-Case-Szenario liegt aber in der Mitte, sagt er, in der hybriden Einflussnahme auf die Staatlichkeit. Also ein Zustand, der nicht mehr ganz Frieden ist, aber auch noch nicht ganz Krieg. Und das ist, sagt er, wohl die größte Herausforderung und gleichzeitig die größte Bedrohung. Kannst du das übersetzen?
Naja, also das kann man kaum übersetzen, aber es ist so ein bisschen ein Eiertanz zu beschreiben, dass er irgendwas Gutes tut, im Normalfall helfen, zum Beispiel im Ahrtal, wenn es mal wieder irgendwann eine große Überschwemmung gibt oder wenn andere Probleme sind. Aber er nennt es dann auch nachher noch beim Namen, zum Beispiel Klimaschutz, und er spricht dann eben halt auch bei Corona-Maßnahmen, wo er dann eben halt auch zur Verfügung steht. Also die territoriale Landesverteidigung, die hatte ich eigentlich bisher immer zugrunde gelegt bei der Aufgabe der Bundeswehr. Warum man da ein solches neues Führungskommando in die große Politik mit reinbringt, das erschließt sich mir nicht. Es sei denn, man meint mit dem Territorial, mit dieser territorialen Verteidigung kein Gebiet, sondern eine Struktur. Und das könnte die Regierungsstruktur sein. Das heißt, verteidigt werden könnte hiermit das Territorium der Politiker gegen das Volk. Denn es könnte ja mal sein, dass das Volk irgendwann mal auf die Barrikaden geht. Und dann muss es natürlich, dann müssen natürlich die angegriffenen Politiker verteidigt werden. Wenn das die territoriale Verteidigung wäre, dann würde ich das eher verstehen. Ich bringe das weniger mit einem Gebiet auf der Geo-Ebene im Prinzip in Verbindung, geopolitisch, sondern mehr oder weniger strukturmäßig. Und das stinkt oder riecht ein bisschen nach Militär runter.
Ui. Das sind ja Ausdrücke. Also ich meine, es wird ja überhaupt nicht mehr ausgeschlossen, dass irgendwann eine Art Bündnisfall auch eintreten könnte. Also auch General Breuer sagt, nicht erst mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, sondern auch schon mit der Krim-Annexion haben wir gemerkt, dass wir immer mehr in Richtung Landes- und Bündnisverteidigung kommen müssen. Und diese Landes- und Bündnisverteidigung, also den Krieg in Deutschland wieder denken zu müssen, denken zu können, damit er nicht eintritt, darauf müssen wir vorbereitet sein.
Ja, das ist ja auch alles richtig, aber dafür ist ja die Bundeswehr meines Wissens auch mal gegründet worden. Was mich hier dabei stutzig macht, ist, warum findet hier eine Führungsposition in dem allgemeinen politischen System statt? Das heißt, hier geht es ja tatsächlich um einen Eingriff in die gesamtpolitische Lage im Innern und aus meiner Sicht weniger im Äußeren. Denn die innenpolitische Lage, die ist wahrscheinlich angespannt, so interpretiere ich das. Und dass der Aufstand der Menschen, auch der anständigen Menschen, irgendwann größer wird und man dem dann quasi nur noch mit Gewalt entgegnen kann.
Ja, du hattest ja auch öfter mal berichtet darüber, dass mehrere Informanten immer wieder sich des Themas angenommen hatten, was eben General Breuer auch angeht und vor allem auch seine Integration eben in diese ganzen Aufgaben. Und die Frage ist er für solche Inlandskommandos eventuell mit eingesetzt worden? Weil es ging ja dabei dann auch oft um die Frage, wenn mal die Lebensmittelversorgung knapp werden könnte, wenn es kein Wasser gibt, vor allem auch bei Stromausfall, ist dann die Bundeswehr der Helfer in der Not?
Ja, aber das waren sie bisher immer. Ich denke daran, wenn irgendwelche Überflutungen waren, Magdeburg beispielsweise an der Elbe, dann wurde auch die Bundeswehr mit eingesetzt, Sandsäcke zu setzen und so weiter und zu versuchen, eine große Überflutung zu vermeiden. Aber dafür braucht man nicht diese neue territoriale Struktur eines Führungskommandos. Es geht ja um die territoriale Führung innerhalb der Republik. Und ich muss ehrlich sagen, das, was er da gesagt hat, klingt natürlich alles sehr schön, aber es wirkt auf mich nicht so, als würde er in die Themen tatsächlich eingehen. Und als er dann gefragt wird, auch ganz zum Schluss von einer uniformierten Dame, die dann auch sagte, dann eben halt, okay, da gibt es eben halt auch Kritik. Da kam von ihm mehr oder weniger, das ist alles Quatsch, das ist alles Nonsens und das stimmt alles nicht. Und wir wissen von unseren Informanten eben halt, dass hier sehr wohl Carsten Breuer eingesetzt wurde für bestimmte Maßnahmen, die auch damit zusammenhängen, zum Beispiel systemkritische Elemente durchaus im Auge zu haben, möchte ich es mal vorsichtig ausdrücken.
Ich habe mal eine Meldung herausgesucht, die ist von Januar diesen Jahres gewesen. Und das ist hier zum Beispiel von der Welt gewesen. Dort ist Breuer genannt und zitiert worden zum Thema Omikron-Welle in Deutschland. Da hat er in diesem Zusammenhang von einer Wand gesprochen, die das Land für mehrere Wochen treffen werde. Und er hatte dann gesagt, dass ein Bollwerk gegen die Omikron-Welle errichtet werden müsste, eben auch mit mehr Impfungen. Und das ist vielleicht auch schon so ein Vorläufer gewesen, um ihn auf die Aufgaben einzustellen. Und er hat immer wieder eben auch zum Impfen aufgerufen. Wörtlich sagte er, Es kommt nicht nur darauf an, dass man auf der einen Seite die Impflogistik hat, sondern es kommt auf der anderen Seite auch darauf an, dass Menschen sich impfen lassen wollen. Und er sprach eben von dem Ziel der Bundesregierung, dass zu dem Zeitpunkt weitere 30 Millionen Impfungen bis Ende Januar stattfinden sollten. Dazu meinte Breuer, das sei ambitioniert, aber machbar, wörtlich. Nur dann, wenn man ambitionierte Ziele hat, kann man wirklich auch zu Höchstleistungen auflaufen. Eine solche Höchstleistung, wörtlich, ist die, die nächsten 30 Millionen zu impfen. Aber das, was zählt, ist wirklich jeder Pieks im Oberarm, so Breuer.
Ja, und da wird dann eben halt doch deutlich, dass das Aufgabengebiet doch ein wenig weiter gefasst ist als einfach nur die territoriale Sicherung des Gebietes, in dem wir leben. Hier geht es nämlich zum Beispiel auch um Narrative und um Ideologien. Denn ein sogenanntes Impfen, übrigens das, was er meint, ist mRNA, was gar keine Impfungen sind. Das sind Spritzen, die genetisch definitiv eine Wirkung haben, aber nicht zu den Impfungen gehört. Man hat nur den Begriff Impfen genutzt, um eben halt dem Ganzen einen günstigen Eindruck zu erwecken. Es ist kein, es ist ein Versuch. Aber er selbst setzt sich ganz klar und spricht sich dafür aus, das Ziel, 30 Millionen Menschen oder mehr impfen zu wollen. Und ich frage mich, wenn dann irgendwann diese sogenannte Wand auf uns zukommt, Omikron-Wand oder Corona-Wand oder was auch immer, man ist ja mit Vokabeln nicht sehr zimperlich, um Ängste zu verursachen. Naja, und dann irgendwann eine Impfpflicht im Raum steht, dann kann es vielleicht auch sein, dass man dann die Menschheit dann noch mal ein bisschen fördert in Deutschland, indem man sagt, wir sorgen dafür, dass auch wirklich jeder schnell genug die Impfung bekommt, dass es da nicht zu viel Drängeleien gibt.
Ja, und wie gesagt, seit 1. Oktober hat General Breuer das territoriale Führungskommando. Das heißt also, alles, was Bundeswehrsoldaten innerhalb Deutschlands zu tun haben, das wird dann mehr oder weniger von ihm orchestriert und bestimmt. Vielleicht auch solche Einsätze, wenn jemand wegen Hass und Hetze dingfest gemacht wird. Das ist ja jetzt immer häufiger der Fall in Deutschland. Ich will jetzt gar nicht, wir können ja mal kurz den Fall Elisabeth R. ansprechen. Das ist also eine 60-jährige Frau, die offenbar, wie es heißt, den amtierenden Gesundheitsminister Karl Lauterbach entführen lassen oder entführen wollte. Und angeblich sind da auch noch andere Dinge geplant gewesen. Wie jetzt die Mainstream-Presse herausgefunden hat, soll sie also zu Reichsbürgern gehören und soll also, naja, also einiges schon an falschen Verbindungen in diesem Land aufgebaut haben. Andreas, sie ist ja sogar aus Sachsen, also das ist ja alleine schon mal verdächtig. Und wir hatten vorhin ein Video gesehen, da ist diese Frau mit dem Helikopter, war das jetzt die Polizei oder war das die Bundeswehr?
Polizei.
Das war die Polizei. Ist sie also abgeführt worden und ist also vorgeflogen worden zum, ich glaube, Bundeskriminalamt. Und was mich da verwundert hat, also erstmal heißt es, sie ist eine 60-jährige Frau. Ich bin selber auch ein bisschen über 60. Und damit ich fit bleibe, muss ich sehr viel tun. Diese Frau ist wie ein junges Mädchen, du hast ja nur die weißen Haare gesehen, ist wie ein junges Mädchen aus dem Hubschrauber gehüpft. Und also mit lockerem Schritt ist sie da weder mit Kinogriff noch mit Handschellen abgeführt worden, sondern sie hat sich vielleicht irritierenderweise sogar bei einem der Sonderkommando-Ermittler unterhaken wollen, als wären sie gut befreundet gewesen. Jedenfalls wie eine Schwerverbrecherin wurde sie nicht behandelt.
Ja, erstmal muss ich sagen, dass du sehr viel jünger aussiehst als über 60. Das ist mir jetzt an der Stelle wichtig. Und du bist sehr fit. Das muss man auch mal ganz klar sagen.
Und
hast so viel Energie. Das ist die wichtigste Info zu diesem Thema. Ja, du hast völlig recht. Fangen wir mal von vorne an. Du sprachst von dem Thema Reichsbürger. Das wurde immer wieder mit einem Nachdruck gemacht. Die Reichsbürger, die Reichsbürger. Was hier suggeriert wird, sind ja Trigger. Ein Trigger Reich bedeutet automatisch Drittes Reich. Und das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Denn es ist so, Österreich spielt keine Rolle, Frankreich spielt keine Rolle, Deutsch und Reich ist eine Kombination, die automatisch immer führt zu dramatischen Situationen. Mir ist das ganz wichtig, weil es wurde wenigstens gesagt, dass es um 1871 ging. Und ich muss ehrlich sagen, ich kenne eigentlich nur Leute, die dieses Dritte Reich ablehnen, egal aus welcher Couleur sie kommen. Nun habe ich natürlich auch keine Kontakte zu solchen Gruppierungen. Aber für mich ist eins auffällig, dass das, was man als rechtsextrem bezeichnet, sehr oft immer vom Verfassungsschutz selbst betrieben wird. Und das ist amtlich. Amtlich bestätigt, dass der Verfassungsschutz selbst rechte Organisationen unterstützt, finanziert und auch sogar Anschläge und so weiter steuert. Aus welchen Gründen auch immer. Das sind Unterwanderungen, weil man Angst hat vor den großen Nazi-Kombinationen. Ist alles in Ordnung. Aber hier erscheint es mir schon ein bisschen komisch, dass diese Frau wirklich mit einem sehr federnden, wippenden Schritt sich da einhakt. Und da kommen einen schon so Gedanken, ob das nicht auch tatsächlich sein könnte. Also, dass sie fast mit dazugehört. Also mir kommt das alles fast so ein bisschen komisch vor. Und dann diese unterstrichene Empörungsbereitschaft bei den Journalisten, die das kommentieren, bisschen komisch schon.
Vielleicht ganz spannend in diesem Zusammenhang ist, dass vor wenigen Wochen, ich sage euch mal, wann das genau war, ich will das hier gerade aufrufen, aber es ist ja immer, du landest dann immer bei irgendwelchen Spendenportalen erstmal. Genau, das war am 19. September und da wurde gemeldet, das hatte unter anderem die Junge Freiheit berichtet, dass der Verfassungsschutz selbst hunderte rechtsextreme Fake-Accounts betreibt. Und das haben die wohl auch zugegeben gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Da wurde es folgendermaßen zitiert: Das ist die Zukunft der Informationsbeschaffung, sagte ein ungenannter Leiter eines entsprechenden Landesamtes gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Und weiter heißt es, einer Recherche des Blattes zufolge, hatte die Behörde seit 2019 massiv in virtuelle Agenten investiert, die sie mit Steuergeldern finanziert. Sowohl das Bundesamt sowie die Länder beschäftigten entsprechende Spione. Sie sollen auch die Linksextreme, die islamistische und die verschwörungsideologische Szene im Blick haben. Es gehe darum, wörtlich, selbst ein bisschen rechtsradikal zu spielen, um so das Vertrauen anderer Nutzer zu gewinnen. Die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes dürften dafür Propaganda betreiben und mitunter auch Straftaten wie Volksverhetzungen begehen. Es heißt in dem Bericht von einer Agentin, um wirklich glaubwürdig zu sein, reicht es nicht, Aussagen anderer zu teilen oder zu liken. Man muss auch selber Aussagen tätigen. Das heißt, die Agenten pöbeln und hetzen auch mit.
Ja, und das geht sogar noch weiter. Ich denke, da über Jahrzehnte ist das schon her an dem sogenannten Zeller Loch. Da ist also quasi ein Ausbruch irgendwann gemacht worden mit einer Bombe, die gezündet wurde, mit einer Sprengung. Und auch dann stellte sich raus, das waren nachher Menschen, die vom Verfassungsschutz gewesen sind und so weiter, finanziert wurden darüber. Also die Straftaten gehen nicht nur in Richtung Hetze, sondern die gehen auch in Richtung Gewaltanwendung. Auch das ist mehrfach eindrucksvoll bewiesen worden. Und das ist das Verrückte eigentlich, dass ein demokratischer Staat sich unter dem vermeintlichen Gegnern mischt und damit natürlich auch noch ein bisschen stärker macht. Denn es gibt ja mit Sicherheit einige kranke Köpfe, die sich in irgendeiner Form ein Hitlerreich zurückwünschen. Das ist ja wirklich perfide, was da abläuft. Aber wenn man das Ganze jetzt auch noch unterstützt und mit Energie versorgt, ich meine, wie will man denn dagegen angehen? Und man weiß ja gar nicht, wer ist Feind, wer ist Freund. Und deshalb kann man auch davon ausgehen, wenn große Veranstaltungen sind von ernstzunehmenden Menschen, die sich Sorgen machen, ihre Familie nicht mehr ernähren zu können, weil sie wollen nicht gegen Putin verhungern, sie wollen nicht gegen Putin erfrieren, sondern sie wollen dagegen angehen. Und dann mischt man da natürlich ganz flockig mal einfach so ein paar Querulanten runter und hat dann wieder entsprechende Bilder, die man darstellen kann. So weit ist es doch mittlerweile schon gekommen. Nichts Neues für unsere Zuhörer.
Ja, deswegen ist es vielleicht auch ganz wichtig, dass jeder auch sehr sorgfältig aufpasst, mit wem er sich einlässt und vor allem, ihr wisst, wir rufen immer auf zu gewaltlosem, ausschließlich geistigem Widerstand. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man immer nur sich für das Richtige und Aufbauende und Gute einsetzt, dann ist man nämlich automatisch auch vor solchen Subjekten hier geschützt. Und es heißt in dem Artikel der Jungen Freiheit am Ende, mittlerweile gäbe es so viele von der Behörde betriebene Fake-Accounts, also vom Verfassungsschutz, dass bundesweite Absprachen nötig sind. Andernfalls könnten die sich gegenseitig ins Visier nehmen. Soweit ist es, die haben gar keinen Überblick mehr.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass einige beispielsweise tatsächlich mit rechtem Gedankengut versuchen sogar, ihre eigene Ideologie in kritische Bürger sogar mit zu infiltrieren. Das heißt, da findet sogar eine Ansteckung statt. Mit anderen Worten, Rechtsextremismus wird staatlich finanziert, gefördert und aufgebaut. Das ist das, was dahinter steht.
Ja, und das ist ziemlich heftig. Ich möchte noch ganz kurz sagen, ich hatte mich gerade beschwert, als ich das hier aufrufen wollte über ein Spendenportal. Das nehme ich hiermit zurück, weil ich weiß, dass viele Kollegen einfach nicht mehr weiter ihre Arbeit betreiben können, wenn sie nicht auch Spenden von ihren Lesern bekommen. Also das ist ein wichtiger Hinweis, möchte ich an dieser Stelle noch einmal wiederholt haben. So, und diese sogenannte Sicherheitslage und Spionagelage in Deutschland, das Ganze ist weit über den Teich gedrungen. Die New York Times hat vor wenigen Tagen einen Bericht veröffentlicht, wo sie sich sehr kritisch über Deutschlands Sicherheitspolitik äußert. Die Überschrift heißt übersetzt, wo Online-Hassreden die Polizei auf den Plan rufen können. Und da heißt es in der New York Times, im Kampf gegen den Rechtsextremismus, von links steht da übrigens nichts, ist Deutschland weitergegangen als jede andere westliche Demokratie, um Einzelpersonen für ihre Online-Äußerungen strafrechtlich zu verfolgen und die Grenzen der Meinungsfreiheit im Internet zu testen. Und bevor ich hier weiterlese, Andreas, die New York Times schreibt, Deutschland ist weitergegangen als jede andere westliche Demokratie. Mit anderen Worten, Deutschland rückt in eine gefährliche Nähe an die Methoden der Meinungsmanipulation von China.
Naja, klar, das sind autokratische Strukturen, denn jede Situation, jedes Land muss auch Wirrköpfe aushalten können. Man muss ihnen die Energie entziehen. So einfach ist das. Und auf gar keinen Fall die Energie noch forcieren. Aber es ist natürlich ganz klar, wie wir gerade gehört haben, wenn selbst der Verfassungsschutz da die Energie reinpumpt, um sie noch stärker zu machen, dass es dann so wird. Die eigentliche extremistische Grundhaltung, die geht ja auch vom Bundeskanzleramt aus. Das ist ja der Widerspruch des Paradoxon, indem er sagt, Deutschland muss mehr Stärke zeigen, Führungsrolle in Europa zu übernehmen und das bei gleichzeitig der Geschichte. Das sind doch eigentlich schon die eigentlich rechte Tendenzen, die ich hier erkennen muss in Anbetracht der Geschichte. Und das fordern auch andere, wie zum Beispiel Klingbeil oder Klingbeil von der SPD, der Vorsitzende. Und das sind alles solche Leute, die genau das fordern. Und wie sollen wir damit umgehen?
Hier heißt es weiter, Hassreden, Extremismus, Frauenfeindlichkeit und Fehlinformationen sind bekannte Begleiterscheinungen des Internets. Aber die Menschen, die hinter dem schädlichen Online-Verhalten stehen, müssen in der Regel nicht mit größeren persönlichen Konsequenzen in der realen Welt rechnen. Die meisten westlichen Demokratien, wie die Vereinigten Staaten, haben es aufgrund des Rechts auf freie Meinungsäußerung vermieden, das Internet zu überwachen. Bestenfalls entfernen Facebook, YouTube, Twitter Beiträge oder sperren das Konto. Aber Deutschland ist in den letzten Jahren einen anderen Weg gegangen, schreibt die New York Times, und hat Menschen wegen Hassreden im Internet strafrechtlich verfolgt. In diesem sehr langen Artikel werden dann einige Beispiele genannt, wie die Menschen tatsächlich dingfest gemacht werden, wie da plötzlich ein Kommando vor der Tür steht und so weiter. Und hier heißt es, die deutschen Behörden haben Anklage wegen Beleidigung, Bedrohung, Belästigung erhoben. Die Polizei hat Hausdurchsuchungen durchgeführt, elektronische Geräte beschlagnahmt, Personen zum Verhör vorgeladen. Richter haben Geldstrafen in Höhe von Tausenden von Dollar verhängt und in einigen Fällen Straftäter ins Gefängnis gesteckt. Und dann resümiert die New York Times, Damit haben sie auf den Kopf gestellt, was es in amerikanischen Ohren bedeutet, die Meinungsfreiheit zu schützen. Die deutschen Behörden argumentieren, dass sie die freie Meinungsäußerung fördern und verteidigen, indem sie einen Raum zur Verfügung stellen, in dem die Menschen ihre Meinung teilen können, ohne Angst zu haben, angegriffen zu werden. Aber es muss eine Grenze geben, die man nicht überschreiten darf, wird eine Staatsanwältin aus Deutschland zitiert. Und es ist hier also, es wird hier dann auch verwiesen auf das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das 2018/2019 beschlossen und eingeführt wurde. Und auch hier wird der Zusammenhang hergestellt mit einer Kontrolle, mit einer Meinungskontrolle, die es in westlichen Demokratien auf diese Weise überhaupt nicht gibt. Das heißt, ein sehr kritischer Bericht in der New York Times.
Ja, und die Hassrede, die da jetzt letztendlich diskutiert wird, die zu strafrechtlichen Konsequenzen führt, die zeigt ja wieder, um auf das Vorthema zu kommen, den neuen Markt. Man könnte sich jetzt zum Beispiel einfach beim Bundesverfassungsschutz anmelden und könnte sich dort bewerben. Da kann man nämlich Hassreden einfach so rausblasen, ohne dass einem was passiert. So könnte man natürlich im Prinzip auch die moralische Struktur des Bundesverfassungsschutzes noch einmal massiv aufpeppen. Ob das die richtige Richtung ist, das mag dahingestellt sein.
Ja, das war jetzt ein Artikel der New York Times. Also so wird, was Meinungsfreiheit über Deutschlands angeht, berichtet. Und das ist natürlich mal schon ein Schuss in den Ofen, falls er brennt. Und die Global Times, eine chinesische Zeitung, ja, Staatsorgan kann man fast sagen, die berichten zum Beispiel auch über Europa und über Deutschland, und zwar, wie da jetzt Protestwellen anschwellen, ansteigen, wegen der hohen Energiekosten, wegen Inflation. Und die Überschrift lautet eben auch, dass das ganze Europa in eine tiefe Krise treibe. Und hier wird zitiert, wie viele Protestwellen es gibt eben gegen die steigenden Lebenshaltungskosten. Viele Menschen waren wütend darüber, dass ihre Regierungen einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung führen, indem sie, so schreibt die Global Times, den USA bei den Sanktionen gegen Russland wegen der Ukraine-Krise folgen. Und dann wird zitiert hier Paris, Berlin, Prag, wie sich also die Straßen an den Wochenenden immer mehr füllen. Es wird skandiert, also es wird wiedergegeben, was dort skandiert wurde, raus aus der NATO oder unser Land zuerst. Und in Frankreich, heißt es, sind französische Nationalflaggen gehisst worden und geschwenkt worden. Und es hieß also auch, dass man für den Austritt Frankreichs aus der EU, also einen Frexit, gestimmt hat. Und man wird hier auch immer deutlicher, dass den Berichten zufolge die Demonstranten die Kriegstreiberei der NATO und die wirtschaftliche Zerrüttung im Zusammenhang mit den Sanktionen anprangern, die die EU wegen Russland-Ukraine-Krise gegen Russland verhängt haben. Also die Sanktionen, immer wieder die Sanktionen, und immer wieder heißt es zum Schluss hier, Europa sieht sich derzeit mit einem zunehmenden Populismus konfrontiert und die Sanktionen gegen Russland haben den Lebensunterhalt stark beeinträchtigt, was den Populismus weiter verschärfen und zu einer größeren Systemkrise führen wird. So wird jedenfalls ein in Paris lebender chinesischer Wissenschaftler zitiert von der Global Times. Und er sagt, die öffentliche Forderung nach Lebensunterhalt wird von rechtsextremen Parteien bei den Kommunalwahlen genutzt und eine Bedrohung für das ganze europäische politische System darstellen.
Ja, und hier sieht man natürlich die logische Struktur, die entstanden ist durch eine Einflussnahme vom Staat, nämlich durch die Einschränkung der Meinungsfreiheit, in denen man eben halt andere Leute, die eine andere Meinung haben, nicht mehr wegdiskutiert und versucht, in eine Diskussion zu gehen, sondern sie als Hassredner bezeichnet, dann entstehen die großen Spaltungsmomente. Das macht ja etwas auch mit den Menschen. Und dann werden die Leute natürlich irgendwann immer aggressiver, sowohl als auf der einen als auch auf der anderen Seite. Die Mainstreamer gegen alternative Denker, die natürlich alle unterschiedlich alternativ auch denken. Es wird ja immer so in links und rechts dargestellt. Nun gibt es natürlich auch bei 85 Millionen Menschen 85 Millionen Weltbilder, denn jeder hat sein eigenes und man kann sie nicht alle immer so einordnen in links und rechts. Ich bin zum Beispiel weder links, ich bin auch nicht rechts, ich bin aber auch nicht in der Mitte. Denn wenn ich in der Mitte stehe, bin ich von einem Rechten aus gesehen ein Linker und von einem Linken aus gesehen ein Rechter, auch wenn ich in der Mitte stehe. Ich will auf dieser Skala gar nicht drauf, sondern es geht um einzelne individuelle Themen, aber wer diese Themen anspricht und das passt dann nicht in diese Links-Rechts-Schablone, je nachdem auf welcher Seite Politiker zum Beispiel stehen, dann wird das weggebügelt. Und diese Spaltung zeigt hier ganz genau, wozu es führt, wenn man die Meinungen einschränkt. In USA gibt es diese Dinge zum Beispiel nicht in dieser Dimension, diese Aggression, weil wir eben halt, da gibt es natürlich auch aggressive Momente, ganz klar, aber es ist etwas anders, weil die Meinungsfreiheit in USA tatsächlich hochgehalten wird, übrigens auch in Kanada. Nehmen wir mal das Thema der mRNA-Impfung oder der Spritze, die man da bekommt. Da gibt es viele Ehepaare, da ist der eine gespritzt, der andere nicht. Ich bin noch nie gefragt worden von irgendjemandem, ob ich eine Impfung hatte. Und auch die Leute untereinander auf einer Party hätten niemals gefragt in den ganzen Jahren, ist da jetzt einer geimpft oder nicht geimpft, weil das ist Privatsache für jeden Einzelnen. Wenn man aber Privatsachen eben halt verallgemeinert und sagt, es sind nur noch Ideologien, nur noch Narrative und jeder, der anders denkt, der gilt als Hassredner, dann entstehen genau diese Momente der Zerstörung eines Volkes.
Ich möchte noch ganz kurz zu Ende bringen, was die Global Times aus China schreibt, was sie ankündigt. Die europäischen Länder bereiten sich auf einen strengen und harten Winter vor. Da die Energiekrise angesichts der sich verschärfenden Russland-Ukraine-Krise und der Explosionen an den Nord Stream Pipelines weiter eskaliert, während die USA versuchen, die hohen Energiepreise zu nutzen, um die europäische Wirtschaft weiter zu schwächen und die verarbeitende Industrie zu zwingen, den Kontinent zu verlassen, so Beobachter. Und dann wird ein wissenschaftlicher Mitarbeiter des China Institutes of Contemporary International Relations zitiert. Er sagt, das ist erst der Anfang. Die Politik der EU und der NATO entwickelt sich nicht in eine Richtung, die zur Lösung des Problems beitragen könnte, sondern die westlichen Länder schüren die Krise weiter, was zu einem Teufelskreis führt. Das ist jetzt ein Beobachter aus China. Wir sehen aus vielen anderen Ländern ja Ähnliches. Also auch, ich komme noch mal auf die UN-Generalversammlung Ende September in New York, wo ja die Berichterstattung des Westens so aussieht, ja, dass die alle jetzt gegen Russland seien und Herrn Joe Biden und Herrn Zelensky unterstützen. Aber das ist nicht so und dem ist nicht so, denn wir haben uns diese Mühe mal gemacht, haben wir ja schon mal gesagt, und haben ausgerechnet, welche Länder dahinter stehen. Und was man völlig übersieht, dass ja auch der Vertreter oder der Vorsitzende der Afrikanischen Union dabei war, was alleine eine Bevölkerungszahl von 1,4 Milliarden bedeutet. Und so sind es fast 6 Milliarden, die sich eindeutig dafür ausgesprochen haben, beziehungsweise natürlich die Regierungsvertreter, dass sie friedliche Verhandlungen fordern. Also diese Ukraine-Krise beziehungsweise der Krieg, der wird von einem Großteil der Welt sehr, sehr kritisch gesehen.
Ja, und man sieht also alleine schon, dass China dieses Institute of Contemporary International Relations betreibt. Das geht es ja um die zeitgenössische internationale Beziehung zwischen den Staaten. Und so etwas gibt es zum Beispiel in den USA in der Form nicht, weil da ja alles auf unipolar ausgelegt ist. Und das heißt, die zeitgenössischen Veränderungen, die entstehen durch Veränderungen in der Zeit, nämlich zu einem multipolaren System, das fällt dabei quasi unter den Tisch, weil in USA schlicht und ergreifend eine ganz urkonservative, straussianisch geprägte Struktur das Weiße Haus stark beeinflusst. Und Leo Strauss sollte man einfach mal eingeben in seinen Computer, um sich mal mit dieser Thematik zu beschäftigen. Ein Professor aus den 70er Jahren, der also maßgeblich sowohl das Pentagon als auch das Weiße Haus mit beeinflusst. Und das ist das Gegenstück. Und das ist mehr oder weniger das, was man früher der Sowjetunion vorgeworfen hat, sogenannte Betonköpfe. Und diese Betonköpfe, das war der Begriff, den man gegenüber sozialistischen Systemen immer verwandt hatte, der lässt sich jetzt mittlerweile auf die westsozialistischen Systeme anwenden, weil der ehemalige Ostsozialismus eher zu einer Freiheit tendiert als andersrum. Und das sind eben halt diese verdrehten Zeichen und ältere Semester wie wir beispielsweise dann natürlich auch umdenken müssen, während junge Leute gleich in diese neue Situation reinwachsen.
Ja, und das heißt hier, dass die Krise ein langfristiges Problem sein wird, so prognostizieren hier die Beobachter der Global Times. Die deutsche Industrie hätte zum Beispiel, hier wird jemand zitiert, billige russische Energie nutzen können, aber die guten alten Zeiten sind jetzt vorbei. Da wird natürlich der Westen nicht einverstanden sein mit solchen Zitaten, aber die westlichen Zitate hören und lesen wir genug. Deswegen schauen wir eben auch in die Auslandspresse, um eben auch andere Stimmen, die ein hohes Gewicht in der Welt haben, hier zu nennen. Und es heißt hier weiter noch, die Menschen in europäischen Ländern wie Tschechien, Frankreich, Deutschland protestierten bereits im September gegen steigende Lebenshaltungskosten, da immer mehr Menschen erkennen, dass sie selbst die bittere Pille für die Political Correctness-Strategie ihrer Regierungen schlucken, indem sie den USA folgen und Russland sanktionieren. Und zum Schluss eine Mahnung: Die europäischen politischen Eliten sollten sorgfältig darüber nachdenken, wohin sie ihre Länder führen.
Ja, das ist selbsterklärend. Wir sprechen seit längerem davon und der große Zusammenhang ist klar. Es geht immer wieder darum, dass Europa regelrecht zerrieben wird innerhalb der einzelnen Menschenspaltungen, Sichtweisen, Perspektiven, dann die ganzen geopolitischen Einflüsse von Übersee im Rahmen der NATO. All diese Dinge kommen hier wieder zusammen und das ist hier eigentlich nur ein typisches Symptom, die das Ganze wieder bestätigen.
Und ein freies US-Medium, das ist Zero Hedge, die zitieren wir hier auch öfter, die titeln einen Artikel mit den Worten: Energiekrise in Europa, Bürger erwägen, ihre Häuser mit Pferdeäpfeln zu heizen. Und es heißt da, Europa steht ein extrem kalter Winter bevor, der mit Energieengpässen, Stromausfällen und absurd hohen Stromrechnungen verbunden sein wird. Überall auf dem Kontinent können die Menschen sehen, was auf sie zukommt, und viele von ihnen geraten in Panik. Man spricht jetzt in dem Artikel darüber, dass viele Holzöfen kaufen wollen, die es kaum noch gibt. Und da eben Holz und Holzpellets so teuer geworden sind, denken nun immer mehr Menschen in Europa über andere Optionen nach. Und dazu gehören die Pferdeäpfel.
Ich weiß nicht, ob du das noch drin hast. In Polen, dass da dann der Müll verbrannt wird, hast du das auch noch mit drin? Das ist vielleicht auch ganz interessant an der Stelle, dass man in Polen jetzt eben halt angefangen hat, dass dort die Menschen ihren Müll verbrennen soll. Und da wird übrigens nicht auf Schadstoffemissionen oder irgendetwas geachtet. Nach dem Motto, das kennen wir so aus den US-amerikanischen Slums, die in den Filmen oder Detroit heute auch noch Usus sind. Da gibt es die sogenannten Feuertonnen. Da sitzen dann eben halt so die Obdachlosen um eine Tonne herum und verbrennen alles, was irgendwie verbrennt, Kunststoffe, Reifen und so weiter. Und Polen lässt momentan von der Aufsicht der Umweltverschmutzung ein bisschen lockern, die Gesetze, und sagt, okay, also, dass ihr es warm habt, ihr seid durchaus in der Lage und wir gucken da nicht hin, wenn ihr euren Müll in Zukunft verbrennt, um es warm zu haben. Das sollte mal einer in Deutschland machen. Da würde aber ein Habeck und Konsorten wirklich in die Luft gehen, wie früher die HB.
Ja, das hat Agrar heute gemeldet, das haben wir heute auch drin, und eigentlich die gesamte Recherche stammt von Bloomberg, aber auch polnische Medien berichten, dass die Regierung den Bürgern grünes Licht gegeben hat, den Müll zu verbrennen, wobei Jarosław Kaczyński, der Vorsitzende der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit, seinen Anhängern letzten Monat sagte, dass man fast alles verbrennen muss, damit es warm bleibt. Und diese Erklärung kam einige Monate, nachdem seine Regierung ein Verbot von Kohle minderer Qualität gelockert hatte. Was wird das Gretel dazu sagen?
Naja, spätestens hier wird deutlich, dass all die politischen Entscheidungen, sowohl in Polen Müll zu verbrennen, aber als auch das teure und extrem schadstoffintensive LNG-Gas aus Amerika mit Schiffen zu transportieren, dass eines definitiv damit entlarvt wird. Der angebliche sogenannte Klimawandel ist nichts anderes als eine Ideologie, mit der man in irgendeiner Form politische Umsetzungen fährt, die eigentlich nur zu einer globalen Macht und zu einer Einweltregierung führen. Das ist meine Verschwörungstheorie und dass man das alles glauben soll mit dieser Klimageschichte, mit dieser Klimaerwärmung. Wir müssen unbedingt etwas tun, dass das Klima sich nicht weiter noch erwärmt. Und dann sieht man diese ganzen Entscheidungen, die dort laufen, inklusive der Bundesrepublik, diese Doppelzüngigkeit, diese Doppelmoral, die da mitschwingt, die wird hier mehr oder weniger entlarvend deutlich hier, um das Klimanarrativ hier mal zu hinterfragen.
Ja, und die FAZ, die meldet sich mit einer Frage nach dem Verteidigungsministertreffen. Also gestern hat ja die nukleare Planungsgruppe der Allianz getagt. Alles natürlich streng geheim. Aber die FAZ fragt, wie reagiert die NATO, wenn Putin Atomwaffen einsetzt? Und hier gibt es den Hinweis dann, dass nächste Woche 14 NATO-Staaten über der Nordsee die gegnerische Luftverteidigung überwinden wird, um eine Atombombe abzuwerfen. Parallel dazu könnten die russischen Nuklearstreitkräfte eine Interkontinentalrakete abfeuern. Beides sind natürlich nur Übungen, nämlich Steadfast, Nun und Grom heißen sie. Und weiter heißt es, doch kann in diesem Jahr bei dieser Übung von Routine keine Rede mehr sein, denn erstmals testen und demonstrieren beide Seiten ihre nuklearen Fähigkeiten, während, wie es hier heißt, der russische Präsident offen mit dem Einsatz dieser Waffen droht. Und Jens Stoltenberg, der ist ja noch Generalsekretär der NATO, der sagt, gerade deshalb müsse man nun standhaft sein und dürfe das Manöver auf keinen Fall absagen. Andreas, da geht es ja um einiges bei diesen nächste Woche stattfindenden Treffen. Ja, genau.
Ja, es ist interessant, also dass Polen als Nicht-Nuklearmacht jetzt ein Manöver mit Nuklearwaffen durchführt. Natürlich unter der Führung der US-amerikanischen Freunde, die ja auch für die Sicherheit Polens, genau wie für Deutschland und so weiter, zuständig sind. Und wir wissen ja, dass das aktuell besonders gut funktioniert. Also das sind genau die Situationen. Und gleichzeitig wird natürlich immer wieder erklärt, es geht um die ganz klaren russischen Angriffsdrohungen nuklearer Art gegen den Westen. Und das gilt es natürlich auch zu hinterfragen.
Ja, und in den westlichen Medien, Andreas, wird ja derzeit die drohende Apokalypse eines russischen Atomangriffs gegen die Ukraine gepusht. Und wir hatten ja schon mehrfach darüber berichtet. Es stellt sich aber die Frage, wir haben das gestern auch mal gefragt im Kanal, hatten auch einige Zuschriften, die haben wir auch eingestellt. Die Frage stellt sich, wann genau hat Putin eine atomare, konkrete Bedrohung ausgesprochen? Da hattest du jetzt mal weiter recherchiert.
Ja, das ergibt sich natürlich. Wenn solche Dinge behauptet werden, dann sucht man natürlich. Und ich habe lange nach einem Zitat über diese Bedrohung von Putin gesucht, aber ich habe keins gefunden. Irgendwo muss doch gestanden haben und wenn er das gesagt hat, müsste das doch überall auf allen Kanälen laufen und überall als wörtliche Rede abgedruckt sein. Und bei genaueren Recherchen erkennt man allerdings schnell, dass man eigentlich nur zwischen den Zeilen Putin eine Atomwaffenbedrohung überhaupt erkennen will. So kommt es mir vor, wenn es hier so dargestellt wird. Es wurde ganz klar und explizit gesagt, ich bedrohe da den Westen. Ich habe es wirklich nicht gefunden. Er sagt ganz klar, ja, das stimmt, dass er alle militärischen Optionen im Extremfall einsetzen würde. Aber das ist eine Standardaussage und die ist nahezu typisch für alle Staaten der Welt, insbesondere auch den USA, die ja mit ihren Drohungen auch nicht besonders sparsam umgehen.
Ja, aber wir hatten zum Beispiel gestern ein Zitat gefunden, das haben wir auch eingestellt. Ich habe das gerade mal aufgerufen. Und zwar ist das zitiert worden bei Express.at. nämlich Dmitri Medvedev. Und der hat wörtlich gesagt, jedenfalls wird er damit zitiert, folgendermaßen: Moskau ist fest entschlossen, Volksabstimmungen über den Beitritt zu Russland in den von russischen Truppen besetzten ukrainischen Gebieten Luhansk, Donetsk und Cherson im Osten und Südosten der Ukraine abzuhalten. Der ehemalige russische Präsident und jetzige Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medvedev, sagte, dass die von den pro-russischen Separatisten geplanten Referenden stattfinden, es gäbe keinen Weg zurück, und weiter: Das westliche Establishment und alle Bürger der NATO-Länder müssen verstehen, dass Russland seinen eigenen Weg gewählt hat. Greift jemand russisches Staatsgebiet an, ist der Einsatz von Atomwaffen legitim. Und in Richtung Ukraine drohte er damit, dass Russland bereit sei, alle Mittel, einschließlich Atomwaffen, zur Verteidigung der Gebiete einzusetzen.
Ja, ich bin da sehr vorsichtig. Ich habe das auch gelesen natürlich und auch ein bisschen untersucht. Nun gibt es natürlich immer wieder eine Problematik, die ich festgestellt habe, dass man entweder aus tendenziöser Haltung oder auch aus mangelndem Verständnis für eine Sprache gerne die Übersetzung schon sehr speziell wählt. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass natürlich im Falle eines Extremfalles, das sagt auch USA, das sagen alle, eine Atomwaffe zur Verteidigung eingesetzt werden kann. Das ist aber keine Drohung zu einem Angriff, sondern eben halt eine Drohung der Verteidigung, wenn ein solcher Angriff eben halt auch stattfindet. Und was hier so dargestellt wird, das bedeutet, wenn einer die Grenze übertritt mit einem Panzer, dass eine Atomwaffe gezündet wird, und dem ist eben nicht so. Also an der Stelle ist es immer sehr wichtig, auch nochmal, wir kennen ja auch einige Leute, die Russisch sprechen und auch ganz deutlich hinterfragen können, was ist tatsächlich gemeint. Man kann nämlich auch so oder so übersetzen.
Also ich möchte mal ein bisschen konkreter noch werden. Vor dem russischen Militäreinmarsch in den Osten der Ukraine, 24. Februar diesen Jahres, soll Präsident Selenskyj aus der Ukraine stattdessen ja selbst atomare Bedrohungen gegen Russland formuliert haben. Die Frage ist, also das wird ihm vorgeworfen, stimmt das so?
Naja, das ist auch eine Frage wieder der Übersetzung und der Überprüfung. Also Selenskyj hat auf jeden Fall eines gemacht. Er hat am 19. Februar in diesem Jahr, also noch vor dem russischen Einmarsch dort in diese Ostgebiete, hat Selenskyj auf der Münchner Sicherheitskonferenz, übrigens unter dem Applaus der anwesenden westlichen Gesellschaft, ganz klar dafür plädiert, sein Land atomar zu bewaffnen. Und eine atomare Bewaffnung eines Nicht-Atomlandes ist keine Petitesse. Das ist ein dramatischer Eingriff in die gesamte völkerrechtliche Struktur. Und dies kann man dann also durchaus als eine atomare Drohung gegen Russland interpretieren. So würde ich es mal sehen. Wenn wir allerdings aktuell, ganz aktuell sehen, dass Selenskyj ganz unverblümt von einem atomaren Präventivschlag gegen Russland spricht, dann erkennt man schon eine gewisse Grundhaltung, die mir Sorge macht. Also Präsident Selenskyj spricht von einem atomaren Angriffskrieg gegen Russland, denn das sage ich, ist meine persönliche Meinung, ein Präventivschlag ist aus meiner Sicht immer die Ausrede für einen Angriffskrieg, den man eigentlich starten will.
Also jetzt mal ganz ehrlich, was hat Selenskyj genau gesagt und in welchem Zusammenhang?
Jetzt aktuell, also das war am 6. Oktober, und da sagte Selenskyj in einem Videointerview mit einem australischen Institut, die NATO solle atomare Präventivschläge gegen Russland durchführen. Ganz deutlich. Ukrainische Medien haben also einen Ausschnitt davon übrigens mit folgendem Zitat veröffentlicht. Das hat der Antispiegel veröffentlicht. Original hat Selenskyj gesagt: Was sollte die NATO tun? Verhindern, dass Russland Atomwaffen einsetzt. Vor allem aber appelliere ich noch einmal an die internationale Gemeinschaft, wie schon vor dem 24. Februar. Präventivschläge, damit sie wissen, was mit ihnen geschieht, wenn sie sie einsetzen. Nicht umgekehrt auf Russlands Nuklearschläge warten, um dann sagen zu können, ah, so seid ihr also, na, dann kriegt ihr es jetzt zurück. Also das sind schon extreme Begriffe.
Also ich merke ja richtig, wie deine Stimme fast empört ist beim Lesen dieser Sätze. Aber ehrlich gesagt sind es sehr erschreckende Aussagen. Und was man wieder einmal sehen kann, unsere Haltungspresse hat davon wenig bis gar nichts berichtet, weil das hätte ich wahrscheinlich schon gesehen. Und es wird schon fast wieder umgedreht.
Ja, also die Welt ist da eine Ausnahme. Der Weltnachrichtensender, das ist ja diese TV-Richtung, das Format. Und die haben dazu den Oberst AD, also außer Dienst, Wolfgang Richter, am 7. Oktober dann dazu interviewt zu dieser Aussage von Selenskyj. Und der hat diese massive Drohung von Selenskyj gegen Russland, mit dem Potenzial übrigens zum Dritten Weltkrieg, als völlig unüberlegt bezeichnet. Und weiter spricht er sogar von einer Irrationalität. Dieser Ausdruck des Irrationalen bei der Beschreibung aus meiner Sicht eines Staatspräsidenten, der gerade aktiv an einem Krieg mitwirkt, das halte ich persönlich für beunruhigend. Das muss ich mal ganz klar sagen. Interessant ist der Hinweis im Weltinterview, dass der Westen und Präsident Biden, also diese Aussagen Selenskyj, sofort versucht haben, also zu relativieren, was in diesem Fall wohl schwer möglich ist. Sie haben also dann gesagt nach dem Motto, naja, das ist falsch verstanden worden, aber das wird schwierig bei den Aussagen.
Ja, ich hatte ja vorhin schon Herrn Medvedev zitiert und der wird in den Massenmedien auch zitiert und da wird eben ständig von einer russischen atomaren Bedrohung gesprochen. Inzwischen ist in den westlichen Medien fast täglich die Rede davon, Russland drohe mit dem Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine. Und du hast gerade Antispiegel zitiert, Thomas Röper, der schreibt dazu, alleine der Spiegel hat darüber am 7. Oktober unter der Überschrift Konflikt mit Russland, Biden warnt vor Armageddon. Und am 8. Oktober unter der Überschrift Die USA und Russlands Atomdrohungen, unsere Reaktion wird verheerend sein, hat er berichtet.
Ja, und ich beobachte diese Berichterstattung natürlich ebenfalls. Und ich habe allerdings bisher noch keine atomare wirkliche Angriffsdrohung von Russland gegenüber dem Westen tatsächlich gefunden, wo einer wörtlich sagt, wir greifen an, wir drohen damit und wir werden dann. Außer in den westlichen Medienberichten, aber dann eben halt ohne valide Quellen. Denn es müsste ja irgendeine Aussage vom Kreml oder von Putin vorliegen. Von Selenskyj hatte ich sie ja gefunden, hatten wir gerade schon gehabt. Auch schon übrigens vor dem militärischen Einsatz Russlands in der Ukraine hat man das aus der Ukraine schon gehört. Aber von der russischen Seite eben noch nicht. Und was ich möchte, ist einfach, dass mit klaren Daten gearbeitet wird. Ich mag das ja glauben, dass Russland solche Aussagen gemacht hat und gedroht hat, aber ich würde sie gern finden. Und wenn ich dann in eine Tagesschau beispielsweise Berichterstattung gehe und dann steht dann irgendwo der Satz drin mit dem Begriff Putin und seine Androhungen und das ist dann blau unterlegt, dann weiß ich, da ist ja ein Link. Dann klicke ich den an und denke, okay, jetzt kommen irgendwelche wörtlichen Reden zu seiner Androhung. Und dann komme ich wieder auf eine ganze Palette von neuen Berichten, wo wieder steht, dass Putin gedroht haben soll oder dass er gedroht hat, aber es steht nirgends drin, was konkret. Das ist wichtig, um tatsächlich diese Lage zu recherchieren und auch beurteilen zu können.
Und damit hatte ich wieder hier ein kurzes Interview mit dem Putin-Versteher Andreas Popp.
Ja, ich hoffe ja, dass ich Biden verstehe, Putin verstehe, aber wer heute etwas versteht, der macht sich verdächtig.
Ganz genau. Und das war wieder verdächtig. Nochmal ein Hinweis für die Kollegen aus den Mainstream-Medien, die jetzt mit roten Ohren hier wahrscheinlich, die dampfen wahrscheinlich schon zuhören. Uns ist es wichtig, dass wir versuchen, neutral und objektiv zu berichten und nicht nur einseitig. Und das ist das, was wir tun wollen. Wir sind auch nicht mit dem Krieg einverstanden. Wir sind auch nicht mit dem Einmarsch einverstanden. Aber so einfach, wie ihr es euch macht, ist es definitiv nicht. Vor allem auf dem Rücken sämtlicher beteiligter Menschen, Opfer in der Ukraine, Opfer in Russland, Opfer in Europa, Opfer in Deutschland, die werden noch nicht mit Bomben beschmissen und vielleicht erschossen, aber sie geraten in eine riesengroße Existenzkrise, die durch diese Berichterstattung weiter mit geschürt wird, anstatt dass vernünftige Verhandlungen vorgeschlagen werden. Das ist es, was wir immer wieder anmahnen Und wir sind wahrlich nicht die einzigen Menschen auf der Welt, sondern, ich möchte es wiederholen, 3/4 der Bevölkerung der ganzen Welt, vertreten durch ihre Regierungschefs, haben dies geäußert bei der UN-Generalversammlung letzten Monat in New York. Es gibt ein spannendes Interview oder gab vor wenigen Tagen bei Fox Business in den USA. Und wir haben heute ein Video dazu veröffentlicht. Und zwar gab es eine Art Schockgeständnis von einem US-General, der heißt Jack Keane. Und der spricht in diesem Interview davon, dass Washington die Ukraine für seine eigenen militärischen Zwecke ausnutzt, mit dem Ziel, das russische Militär zu schwächen. Und Keane sagt in diesem Interview, geführt hat das Interview der Fox-Moderator Neil Cavuto, diese Investition sei es wert. Der General behauptet also, dass so die angeblich imperialistischen Pläne von Wladimir Putin verhindert werden. Und dann rechnet er Folgendes vor. Wir haben ein Budget von 6 Billionen Dollar. In Wirklichkeit ist es um einige 100 Milliarden größer als das. Und wir haben 66 Milliarden von den 6 Billionen investiert in die Ukraine in diesem Jahr. Das sind gerade mal 1,1%, sagt er. Und was bekommen wir für diese Investition? Wir haben Putin, den wir seit Jahren abgetan und nicht ernst genommen haben, weil er eine schwindende Macht ist. Und dann sagt er, die Wirtschaft in Russland sei im Eimer. Er hat eine einfache Warenwirtschaft, dieser Wladimir Putin. Und wir hatten die Tendenz, ihn nicht ernst zu nehmen. Aber er sagt die ganze Zeit, die Ukraine ist ein Teil Russlands. Ich werde sie zu einem Teil Russlands machen. Und er führt weiter aus, außerdem ist das der wichtige Teil, diese Idee, die Ex-Sowjetrepubliken in den Machteinfluss Russlands zurückzuholen, welche jetzt in der NATO sind. Und da sind vor allem die baltischen Staaten, Polen, in geringerem Maße auch Rumänien. Und dieser Ex-General sagt, wir haben das alles abgetan. Aber Putin hätte offenbar nie aufgegeben. Und jetzt bekommen die USA für 66 Milliarden Dollar den Kampfeinsatz durch die Ukraine. Und die sind buchstäblich dabei, die russische Armee auf dem Schlachtfeld zu vernichten, was dann Russland um Jahre zurückwerfen wird.
Ja, hier wird also ganz offen ausgeplaudert und das dürfte einigen aus dem Weißen Haus überhaupt nicht gefallen, wenn ein Ex-General erklärt, wie man die NATO beispielsweise benutzt. Die NATO ist ja eine US-geführte Militärorganisation, nennt sich selbst Verteidigungsbündnis, ist aber nicht nur in Verteidigung unterwegs gewesen. Und sie führen damit, und was sie dadurch haben, ist eines, sie sind in der Lage, mit ganz minimalen Einsätzen im Verhältnis Gigantisches zu bewegen, indem sie ihre Partner auffordern oder unterdrücken oder zwingen, wie auch immer, gefälligst die Hauptlast für diese gesamte Geschichte zu bezahlen. Da sind Billionen erforderlich und man sagt ganz offen, wir haben nur 1,1% der gesamten militärischen Rüstung, die nötig ist, dort investiert, um unser Land zu schützen vor eventuell einem zweiten großen Player, nämlich Russland, die ja irgendwelche Imperialbestrebungen haben könnten. Das kann man ja gar nicht mal ausschließen, dass Imperialbestrebungen auch von Russland da sind. Im Gegenteil, wenn Putin oft spricht von den Zeiten vor 1916, dann kann man natürlich auch nicht ausschließen, dass er sagt, okay, wie waren denn damals die Grenzverläufe? Kann man darüber nochmal reden? Und ich könnte mir vorstellen nach dem Motto, okay, dann werden wir das mal wieder vereinnahmen. Das ist ja alles in die Diskussion einzuwerfen und muss offen diskutiert werden. Ich glaube aber, dass man das in ruhigen Situationen und in einer ruhigen Besprechung wesentlich besser diskutieren und argumentieren kann, als wenn man dann immer über jemanden redet. Und hier plaudert ein General gewissermaßen aus, ein Ex-General, wie die Systeme funktionieren. Das heißt, Europa blutet momentan aus, indem Billionen an Gelder dort rein investiert werden. USA auf der anderen Seite bringt die Rüstung in Gang und partizipiert gigantisch von der Wirtschaft dabei mit ihren lächerlichen 66 Milliarden und sind dadurch wirtschaftlich so aktiv geworden, dass sie sogar sagen können, wir nutzen jetzt mehr oder weniger unsere Vormacht aus und verkaufen den Europäern, die wir vorher gezwungen haben, in diese Armut reinzugeraten, unser überteuertes Öl und Gas, sodass wir für ein Schiff, was waren das, 200 Millionen Dollar Gewinn machen für ein Schiff mit LNG-Gas. Das sind ja unfassbare Abzockermethoden. Also jeder in der privaten Wirtschaft würde da wegen Wucher rankommen. Aber das gilt ja bei Staaten eben halt nicht. Und wenn man diese Zusammenhänge erkennt, dann merkt man eben halt auch, was dahinter steht. Und wenn wir jetzt auch noch merken, dass jetzt USA in Europa akquiriert, alle gesunden Unternehmen nach dem Motto, kommt zu uns, bei uns zahlt ihr weniger Steuern, uns geht es wesentlich besser und wir haben stärkeren Dollar, bei uns habt ihr Planungssicherheit und die Rohstoffe sind alle viel billiger als in Deutschland. Spätestens dann schließt sich doch der Kreis, dass hier ein gigantischer Angriff der USA gegen Europa ist, mit dem Nebeneffekt, Russland gleichzeitig mit einzudampfen, dass sie ja keine Weltmacht werden. Es ist so offensichtlich.
Er sagt übrigens, dieser Herr Keane sagt, wenn es geschehen würde, dass also Putin die Sowjetrepubliken zurückerobert, würde das einen Krieg mit der NATO und Russland bedeuten. Und die Dimensionen wären viel größer als das, was sie jetzt sind. Und das Risiko eines Atomkriegs wäre sicherlich viel größer. Und das sei etwas, was während des gesamten Kalten Krieges vermieden worden ist, einen konventionellen Krieg mit zwei Supermächten, die im Besitz von strategischen Atomwaffen sind. Und deswegen sagt er, für diese Investition lohnt sich das also. Und betont nochmal, wir, die USA, sind nicht in Kampfhandlungen verwickelt. Und das ist entscheidend für das, was hier vorgeht. Ja, wir haben das finanziert, aber es ist eine Investition in die Absicherung unserer Zukunft.
Naja, das ist alles so ein Geeire, daher immer diese Geschichte, wer ist in Kampfhandlungen verwickelt? Die NATO sagt ja auch, sie ist in den Kampfhandlungen nicht verwickelt, aber macht gerade atomare Manöver in Polen, welches keine Atommacht ist, und das direkt vor den Toren Russlands. Das ist also nur ein paar hundert Kilometer von St. Petersburg entfernt. Ein paar hundert Kilometer, nicht ein paar tausend, ein paar hundert. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Also und dann wird da so ein Eiertanz abgezogen. Es ist wirklich schwierig. Zumal Herr Stoltenberg neulich ganz deutlich gesagt hat, wenn der Ukraine-Krieg nicht zu unseren Gunsten ausgeht, was immer er mit uns meint, dann wäre das eben halt auch ein vernichtender Schlag gegen die NATO. Und damit beschreibt er also, dass dieser Krieg definitiv mit der NATO in Verbindung ist und dann ist die NATO also auch Kriegsmitglied. Ich meine, eins und eins ist immer zwei, das lässt sich kettenmäßig immer gut zusammenbasteln.
Ja, es ist unglaublich, wie du rechnen kannst. Noch besser fast als dieser General hier, der ja von mehreren Billionen gesprochen hat und dem gegenüberstehen diese 66 Milliarden, die die USA angeblich bislang eingesetzt hätten. Die Welt meldet, dass Deutschland für diesen Ukraine-Krieg das meiste Geld aller EU-Länder gibt. Übrigens insgesamt bislang 1,4 Milliarden. Aber die Amerikaner wollen noch mehr Geld von Europa haben, vor allem auch von Deutschland. Und das finanzielle Engagement sei einfach zu niedrig, zu gering. Und die US-Finanzministerin Janet Yellen, die hat an ihre Kollegen auf der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Washington appelliert, der Anteil an direkten Zuschüssen muss sich erhöhen. Die USA sind ja seit Beginn des Krieges, und das hat sie nochmal unterstrichen, der mit Abstand größte Geldgeber für die Ukraine. Aber sie sagt, viele andere Länder, auch aus der Europäischen Union, waren bislang lediglich bereit, Kredite zu geben. Diese müssen anders als Zuschüsse irgendwann von der Ukraine wieder zurückgezahlt werden. Und es gab in den vergangenen Monaten ja immer wieder Streit. Und ich kann mich erinnern, Frau Lamprecht ist doch dann auch vor wenigen Wochen vor die Presse getreten und hat gesagt, also jetzt so ungefähr, jetzt hatte man es verstanden und 2% des Bruttoinlandsproduktes?
Bruttoinlandsproduktes, ja. Das ist also quasi die Wirtschaftskraft eines Landes, die damit bezeichnet wird. 2% klingt übrigens nicht viel, 2%, aber diese 2% vom Bruttoinlandsprodukt sind sehr viel, weil es ist nicht 2% vom Haushalt. Wenn ich zum Beispiel 100.000 Euro im Jahr verdienen würde und ich hätte beispielsweise 2% Budget, dann sind dieses eben halt 2.000. Aber hier geht es nicht um die 100.000, die man hat, sondern es geht darum, wie viel Umsatz nötig war, um diese 100.000 zu verdienen. Wenn ich also eine Firma habe und ich mache 5 Millionen Umsatz, um 100.000 beispielsweise zu verdienen, dann ist es eben halt eine andere Summe. Wenn ich aber die 5 Millionen zugrunde lege und die jetzt mit 2% belege, dann liege ich natürlich schon bei 100.000 alleine statt bei 2.000, wenn ich das die andere Berechnung mache. Was ich damit sagen will, ist, diese ganzen Kalkulationen gehen natürlich immer am Thema vorbei. Aber man will übrigens, was du sagtest, mit 1,4 Milliarden, das kann nicht stimmen, die Deutschland bisher bezahlt hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das mag sein, dass das eine explizite Zahlung war. Wir dürfen aber nicht vergessen, es gibt auch noch implizite Zahlungen, die zum Beispiel über die EU laufen. Also wenn die EU zum Beispiel auch Gelder gibt an die Ukraine, dann ist Deutschland ist der größte Nettoeinzahler in die EU. Das käme natürlich auch noch mit oben drauf.
Hier heißt es bei der Welt, auch wenn Deutschland mit insgesamt 1,4 Milliarden Dollar an Finanzhilfen laut Bundesfinanzministerium der größte Geldgeber innerhalb der EU ist, gibt es gerade an der Europäischen Union immer wieder Kritik. Laut dem vielbeachteten Ukraine-Support-Tracker des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel machten die USA zwischen Anfang August und Anfang Oktober neue Zusagen, nicht nur finanzielle, im Umfang von knapp 12 Milliarden Dollar und kommen damit, hier heißt es nun insgesamt auf gut 52 Milliarden an militärischer, finanzieller und humanitärer Hilfe. Die europäischen Länder und EU-Institutionen weiteten ihr Engagement im gleichen Zeitraum nur um rund 1,4 Milliarden Dollar aus und kommen insgesamt gemeinsam auf knapp 29 Milliarden.
Um 1,4 Milliarden ausgeweitet ist das, nicht 1,4 Milliarden gesamt. Also ich glaube, die Zahlen, die sind so nicht richtig, auch wenn sie die Welt veröffentlicht hat. Die Frage ist immer, also sie mögen schon richtig sein, aber dann mit einer perspektivischen Kalkulation, dass ein anderes Bild dabei entstehen soll. Denn wenn wir reden von Billionen, die das Ganze kostet und USA sich mit 66 Milliarden daran beteiligt und dann Deutschland mit 1,4 Milliarden und dann USA wieder mit 52 Milliarden auftritt, dann stimmt ja was in der Berechnung nicht. Dann müssen wir mal sehen, wie sind die Finanzhilfen geregelt? Was ist zum Beispiel mit den 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr? Da geht ja auch ein großer Teil darüber. Also das muss man einfach mal ermitteln. Ich werde mir die Zahlen angucken und werde dann nochmal entsprechend nachliefern.
Ja, und du bist nicht der Einzige, der auf diese interessante Idee kommt. Volodymyr Zelensky, der ist nämlich zugeschaltet gewesen, der ukrainische Präsident. Und der hat jetzt ein neues Format vorgeschlagen, in dem das besprochen werden soll. Wörtlich sagt er, es wäre gut, eine ständige Arbeitsgruppe zu schaffen, die finanzielle Unterstützung für die Ukraine bereitstellt und zeitnah auf verschiedenen Ebenen arbeitet. Und das Format soll sich an der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe orientieren, über die vor allem Waffenlieferungen für die ukrainischen Streitkräfte koordiniert werden. Diese Gruppe wurde im Frühjahr von den USA ins Leben gerufen, also direkt nach Ausbruch des Krieges. Und die IWF-Chefin Georgieva, die hat Herrn Zelensky eine solche Gruppe zugesichert. Wörtlich, ja, wir tun es. Man wolle ein solches Format bald möglichst auf die Beine stellen.
Gut, also daran sehen wir schon mal, dass federführend hier wieder USA ist. Und wenn wir dann wissen, dass auch die USA die Zahlen dann wahrscheinlich zur Verfügung stellt und ich zum Beispiel Erfahrung habe, wie die Kalkulation der statistischen Ämter der USA arbeiten, dann ist es schon erlaubt, dass man die Zahlen, die da genannt werden, explizit hinterfragen muss, und zwar dringend.
Ja, und jetzt gibt es ein anderes Aufregerthema, was die Ukraine angeht, Andreas, und auch die USA, nämlich, wir hatten darüber schon vor einiger Zeit berichtet, Elon Musk, der hat ja diesen Starlink-Dienst für Internetverbindungen, der Ukraine zur Verfügung gestellt. Seit vielen Monaten macht er das und so ist der Internetzugang dort auch sicher und unterstützt damit auch die ukrainischen Truppen bei der Kriegsplanung. Da waren wir ja schon oft so ein bisschen im Zweifel, wie weit greift Elon Musk damit in diesen Krieg mit ein. Aber jetzt hat das Unternehmen Starlink gedroht, den Dienst einzustellen. Also das hat CNN berichtet auf Berufung vorliegender Dokumente und demnach habe das Unternehmen von Tesla-Gründer Elon Musk dem Pentagon im vergangenen Monat einen Brief geschickt. Und in dem heißt es, dass es den Starlink-Dienst nicht mehr wie bisher finanzieren könne. Und in dem Schreiben sei das US-Verteidigungsministerium dazu aufgefordert worden, die Finanzierung des Projektes selbst zu übernehmen. Und das mache laut SpaceX, also diesem Unternehmen auch, Kosten von mehr als 120 Millionen Dollar für den Rest dieses Jahres aus. In den nächsten 12 Monaten liegt das Ganze bei fast 400 Millionen Dollar. Wörtlich zitiert CNN Elon Musk: Wir sind nicht in der Lage, der Ukraine weitere Terminals zu spenden oder die bestehenden Terminals auf unbestimmte Zeit zu finanzieren. Und es gab ein weiteres Schreiben an das Pentagon und da hat sich noch ein externer Berater, der für SpaceX arbeitet, geschrieben und gemeldet und sagt wörtlich: SpaceX steht hier vor sehr schwierigen Entscheidungen. Ich glaube nicht, dass sie finanziell in der Lage sind, zusätzliche Terminals oder Dienste bereitzustellen. Und das machen sie deswegen, oder deswegen kam jetzt dieser Widerruf, denn der General oder ein General, der heißt Salushny, der kommt vom ukrainischen Militär und der soll auch einen Brief geschrieben haben an das Pentagon bzw. an Elon Musk. Und darin hat er den Tech-Milliardär Musk um 8000 zusätzliche Starlink-Terminals gebeten. Bislang sollen schon etwa 20.000 Satelliteneinheiten in die Ukraine geschickt worden.
Es sind alles sehr komische Dinge, die hier gerade laufen, weil auf der einen Seite ein Staatschef aus der Ukraine Forderungen stellt gegenüber einem anderen Staat, über das Weiße Haus, gleichzeitig aber auch an ein Unternehmen. Die SpaceX ist ein Unternehmen, ein sogenanntes Profit Center. Das heißt, es gibt ja eine Unternehmensstruktur, man nennt das Konzernbildung oder Organschaft, und da gibt es dann einzelne Profitcenter. Und diese SpaceX befindet sich ja noch in einer Situation, wo sie sehr lange Vorinvestitionen amortisieren muss. Das ist wirklich wichtig und das kann durchaus sein, dass SpaceX das nicht finanzieren kann. Jetzt sagen vielleicht einige: Ja, aber der Elon Musk, der hat doch so viel Geld. So einfach geht das nicht. Die privaten Vermögen und die Unternehmensvermögen muss man hier sehr deutlich unterscheiden. Aber interessant finde ich alleine schon, dass ein Staatsfunktionär, ein Politiker fordert, von einem Unternehmen gefälligst Gelder zu spenden oder auch da gefälligst dann eben halt die Installation zu machen. Also das finde ich schon sehr eigenartig und das zeigt wirklich deutlich, dass die Regierungen nur ein Spieler sind, eigentlich nur noch ein Restspieler sind von einer Struktur, die mittlerweile rein unternehmerisch folgt. Wir sind ein Handelsgebiet und die ganzen Staaten, die wir haben, sind letztendlich Handelszonen. Und diese Handelszonen heißen dann Deutschland, Österreich, Frankreich, EU oder USA. Und genau auf dieser Ebene läuft das ab. Und die eigentlichen hoheitlichen Gerichte haben da auch nicht mehr viel zu melden im Rahmen einer Gewaltenteilung, sondern es sind mittlerweile irgendwelche Handelsgerichtsbarkeiten, die wiederum privat finanziert und organisiert sind. Das ist leider die Situation, in der wir leben.
Ja, und es gibt Gerüchte, die gehen durch das Internet seit einiger Zeit, wo man sich fragt, hat Elon Musk das vielleicht zwischendurch immer schon mal abgestellt, dieses ganze Internet durch Starlink? Denn es hatte Berichte gegeben zuletzt, wonach es in der Ukraine vermehrt zu Ausfällen gekommen ist, dieser Starlink-Satelliten. Und durch diese Ausfälle sei es einem Offizier der ukrainischen Truppen zufolge bereits zu wörtlich katastrophalen Kommunikationsverlusten gekommen. Das hatte die Financial Times berichtet. Dieser Artikel hier ist übrigens vom Tagesspiegel. Und hier werden auch mehrere ukrainische Soldaten bemüht, die bestätigt haben, demnach den plötzlichen Satellitenausfall während laufender Kämpfe bestätigt zu haben, also ebenso wie die westlichen Militärbeamten. Und CNN berichtet, die Ausfälle hätten zeitweise die gesamte Frontlinie betroffen. Alle Bemühungen der Ukrainer, die Russen zurückzudrängen, wurden dadurch beeinträchtigt, zitiert der US-Nachrichtensender eine Person, die anonym bleiben wollte. Und die sagt wörtlich, Starlink ist das wichtigste Kommunikationsmittel für die Einheiten auf dem Schlachtfeld. Man wirft ja Elon Musk auch vor, dass er sich heimlich mit Putin abgesprochen und vielleicht sogar das Lager gewechselt habe.
Ja, ich denke, darum geht es überhaupt nicht. Also wir sehen hier letztendlich, in welcher Form hier auch Elon Musk reagiert. Er erkennt offenbar eines, dass 90% der Weltbevölkerung repräsentiert durch ihre staatlichen Regierungen sich nicht gegen Putin oder gegen Russland ausgesprochen haben. 90% und der sogenannte Westen nur 10% der Bevölkerung auf sich vereinnahmt, die sich eben halt mit diesen Sanktionen beteiligt haben und eben halt diese Stärke oder auch diesen Einsatz gegen Russland fahren. Und Musk ist Unternehmer. Und wenn Musk sagt, okay, wir haben 100% Kunden und 90% der Kunden sind eigentlich gegen diese Situation und die anderen 10% nur so dafür, dann muss er natürlich auch überlegen, als profitorientierter Unternehmer, wo sind mehr Kunden für mich drin? Und er wird dann wahrscheinlich schnell feststellen, das werden wohl irgendwann die 90% sein, auch wenn die Umverteilung der Gelder natürlich dazu führt, dass die 90% insgesamt ärmer sind als die restlichen 10. Aber ob die jetzt alle einen Wagen bei ihm kaufen, das weiß man auch nicht. Stückzahl ist einfach größer. Hier spielen unternehmerische Interessen eine Rolle und an der Stelle stellt er sich schlicht und ergreifend um. Weil er merkt, dass die geopolitische Machtsituation sich völlig verändert auf der Welt, nämlich zu diesen multipolaren Strukturen. Und da muss natürlich auch ein solches Riesenunternehmen wie Musk vorbereitet sein.
Ja, da werden wir also dranbleiben an diesem Thema. Andreas, dein Lieblingskanzler Olaf Scholz, der hat sich zu Wort gemeldet heute, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und er hat bei einer Veranstaltung in Berlin gestern gesagt, bei diesem Krieg geht es nicht nur um die Ukraine. Die russische Führung sehe den Krieg vielmehr als Teil eines größeren Kreuzzugs. Moskau kämpfe gegen die liberale Demokratie, eine regelbasierte internationale Ordnung, gegen Freiheit und Fortschritt. Deshalb muss sich die Ukraine behaupten.
Ja, das sind wirklich unglaubliche Texte, die man da Olaf Scholz hat vorlegen lassen. Also das ist schon wirklich unglaublich, dass er sowas sagt. Also gerade was die regelbasierte Ordnung anbelangt, die nämlich unipolar aus USA kommt und mehr oder weniger auch diametral zum Völkerrecht steht. Und ich bin ja persönlich mehr ein Freund des internationalen Völkerrechts, was für alle gilt. Und irgendwelche regelbasierte Grundlagen, die nur einer Macht dienen, die finde ich doch diskussionswürdig. Und so ein Ding wird von Olaf Scholz so ganz fröhlich rausgeplappert, wo man sich nur wundern kann. Und ich frage mich, denkt er eigentlich nach, was er da auswendig lernt?
Und nun kommt noch eine Meldung, die passt auch wirklich hier zum Schluss. Man könnte drüber schmunzeln, wenn es nicht so entlarvend wäre. Und zwar meldet das Ganze das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Also, was ist passiert? Es gibt in Russland zwei, wie nennt man die, Comedians, und die fingieren immer Fake Anrufe. Die haben ja auch Frau Giffey, die ehemalige Familienministerin in Berlin, schon mal aufs Glatteis geführt und andere Leute auch. Auf jeden Fall haben die beiden den ukrainischen Außenminister Kuleba angerufen und haben sich ausgegeben, warte mal, als Ex-Botschafter der USA in Moskau, Michael McFaul. Und was haben sie gesagt? Sie haben ihn zu einer Aussage gebracht, die wirklich sehr brisant ist, denn er hat geantwortet, ich muss die Frage finden, aber er hat geantwortet, wenn Sie mich fragen, wer auf der Krim oder in Belgorod etwas in die Luft sprengt, dann sage ich Ihnen im Privaten, ja, das waren wir. Ja. Und dieses Telefonat, das wurde heute in den russischen Medien weit verbreitet. Und das ist natürlich eine Art Schuldeingeständnis. Zumindest wird es jetzt von Russland so gesehen. Und natürlich wird in Russland die Ukraine für die Explosion auf der Krimbrücke verantwortlich gemacht. Gleichzeitig sagte Kuleba auch, dass die Gegenoffensive im Süden der Ukraine in enger Abstimmung mit den USA erfolgt sei. Ja, und Russland wirft ja der NATO vor, Kriegspartei in der Ukraine zu sein.
Ja, das ist schon ganz spannend, was da so rauskommt durch so Scheinanrufe. Aber es sind natürlich wirkliche Entlarvungen der Situation, in der man sich befindet. Und wenn man dann eben halt sieht, dass Russland gerade ja veröffentlicht hat, dass sie davon ausgehen, anhand ihrer neuen Daten, dass auch Großbritannien an dem Anschlag mit der Brücke zusammenhängen könnte in der Krim, auf der Krim, dann bekommt das Ganze eine noch größere Dimension. Vielleicht findet man wieder irgendeinen, den man anruft, und der plappert das dann wieder raus. Es ist schon eine schlimme Zeit.
Ihr Lieben, wir haben heute nur so gut wie nur über Krieg und Einsätze und so weiter gesprochen. Aber wir haben Wochenende. Und unsere Aufgabe ist es einfach zu versuchen, auch die anderen Seiten ein bisschen näher zu beleuchten. Das haben wir heute getan. Und bitten euch, in eurer Kraft zu bleiben, rauszugehen. Wenn ihr so einen schönen Herbst habt wie wir hier im Moment, dann nichts wie raus in den Wald, in die Flur und ein fröhlich Lied gesungen.
Ja, die Sonne scheint jetzt und der Kaffee wartet auf dem Balkon.
Und wir hören uns wieder zum Abendgebet. Bleibt beschützt und stabil.